London, Paris, Munich, everybody talk about pop music. Der Pop Talk.
Am 9. November jährt sich der Tag des Mauerfalls in diesem Jahr zum 31. Mal und beschließt damit die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Die wurden in diesem Jahr ja unter anderem von Corona überschattet, aber auch von der Diskussion darüber, ob es überhaupt etwas zu feiern gibt nach 30 Jahren deutscher Einheit der zwei Staaten. Pünktlich zu diesem Ereignis hat der Schriftsteller und Journalist Udo Taubitz ein Buch veröffentlicht. Es heißt Dunkeldeutschland und handelt vom Fremdsein im eigenen Land. Es ist ein Buch über eine Kindheit in der DDR, ein Buch mit autobiografischen Zügen, das sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit prägt die Geschichte persönliche Biografien. Jetzt ist Udo Taubitz zugeschaltet, Corona-bedingt leider nicht persönlich im Studio, sondern aus Hamburg. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag und moin moin aus Hamburg. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Taubitz, wir feiern 30 Jahre deutsche Einheit. Ist das wirklich so? Gibt es wirklich nichts zu feiern?
Es gibt natürlich was zu feiern, nämlich dass diese Mauer, diese Grenze einfach weg ist und Familien, die getrennt waren, sich besuchen können, zueinander ziehen können, alles Mögliche miteinander machen können oder dass Paare sich finden. All das gibt es ja. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Mauer in den Köpfen nicht nur noch steht, sondern vielleicht auch in den letzten Jahren wieder etwas größer geworden ist.
Sie selbst haben eine zutiefst, kann man sagen, deutsch-deutsche Biografie. Sie sind selbst in der DDR geboren, haben, wie man so im Volksmund sagt, rübergemacht. Wie äußert sich das bei Ihnen persönlich?
Ich kann sozusagen aus Ost und West ein wenig sprechen. Also wenn ich in den Osten sehe, dann sehe ich sehr viel Missmut und Verbitterung oder auch wenn ich da bin, dann kriege ich das auch mit, auch in meiner Familie teilweise. Und im Westen habe ich das Gefühl, dass der Westler noch sehr in Unwissen verharrt, was den Osten angeht, also sowohl von der Mentalität her als auch von der Geschichte. Insofern kommen die beiden, die berühmten Ossis und Wessis, irgendwie sehr zueinander, ist mein Gefühl.
In Ihnen schlagen ja irgendwie beide Herzen. Also wie positioniert man sich dann? Macht man dann gegenüber den Wessis, ergreift man da Partei für die Ossis und andersrum?
Ich sehe mich jetzt nicht als Sprachrohr der Ossis. Ich selbst habe ja dort die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht und war eher unglücklich. Deswegen wollte ich auch unbedingt weg, seitdem ich 16 war. Und im Westen erwähne ich häufig gar nicht unbedingt, dass ich aus dem Osten komme, weil dann manchmal auch so Schubladen aufgehen und ich werde da reingesteckt und dann bin ich da drin und will da gar nicht drin sein. Also der Ossi, der dann vielleicht das Klischee verkörpert, der kennt sich nicht so richtig aus oder er ist halt eben deprimiert oder, also die Leute denken ja alles Mögliche voneinander und ich will in diese Schubladen gar nicht rein oder der hat nichts drauf und so. Ne? Und im Osten selber, da bekomme ich dann oft eine Distanz zu spüren, weil ich bin ja rübergemacht, ich bin dann so ein bisschen der Verräter, ich bin nicht da geblieben. Insofern habe ich es auf beiden Seiten ein bisschen schwer, wenn ich mich zu erkennen gebe.
Sie haben darüber ein Buch geschrieben, nämlich über das ungeklärte Verhältnis von West- und Ostdeutschland. Es heißt Dunkeldeutschland. Es ist ein sehr persönliches Buch. Da geht es auch ein bisschen um Ihre eigenen Erinnerungen Ihrer Kindheit in der DDR. Und Sie beschäftigen sich damit der Frage, inwieweit die Geschichte auch Ihre persönliche Geschichte natürlich geprägt hat. Und wir sprechen gleich über den Inhalt des Buchs nach der Musik. Und die haben Sie uns auch mitgebracht, nämlich von Hermann van Veen. Ich habe ein zärtliches Gefühl. Im Studio ist der Schriftsteller Udo Taubitz.
Ich habe ein zärtliches Gefühl für jeden Nichtsnutz, jeden Kerl, der frei umherzieht ohne Ziel, der niemands Knecht ist, niemands Herr. Ich habe ein zärtliches Gefühl für den, der seinen Mund auftut, der Gesten gegenüber kühl und brüllt, wenn's ihm danach zumut. Ich habe hab ein zärtliches Gefühl für den, der sich zu träumen traut, der, wenn sein Traum die Wahrheit trifft, noch lachen kann, wenn auch zu laut. Zärtliches Gefühl für jede Frau, für jeden Mann, für jeden Menschen, wenn er nur vollkommen wehrlos lieben kann.
Van Veen, ich habe ein zärtliches Gefühl, und das ist ein Song, den wir, glaube ich, alle schon länger nicht mehr gehört haben, wenn wir ihn überhaupt schon mal gehört haben. Der geht unter die Haut, und mitgebracht hat ihn mein Studiogast Udo Taubitz. Sie sind ja selbst musikalisch, das werden wir auch gleich noch hören, weil Sie haben uns auch ein Stück von sich selbst interpretiert, mitgebracht. Warum haben Sie sich jetzt für diesen Song für Herman Van Veen entschieden? Wunderschön übrigens.
Ja, das ist wirklich schön, und ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal gehört, noch in der DDR, so, das muss 87 gewesen sein. Da kam nämlich in der DDR eine LP raus, Herman Van Veen. Es gab ja vor allem in unseren Plattenläden in der DDR die DDR-Interpreten, aber immer mal wieder auch welche aus dem Westen. Es gab ja überhaupt nur eine Plattenfirma, die VIB Deutsche Schallplatten. Und die haben so zwei, drei Labels gehabt, und eins war Amiga, Herman Van Veen kam raus. Mhm. Ich habe das gehört, also man, egal was es gab, wenn man wusste, es kam irgendwas aus dem Westen, dann stand man schon in der Schlange. Und das war halt dann so ein Glücksgriff in diesem Falle, Herman Van Veen. Und ich habe das gehört und fand den so bewegend, diesen Mann und seine Musik, also diese Liebe, die aus jedem Lied spricht. Auch dieser Wunsch nach Freiheit, das hat mich wirklich umgehauen. Ich habe überhaupt so ein bisschen ein Faible für solche Singer-Songwriter, wie man heute sagt, oder Liedermacher, wie ich damals sagte.
Ja.
Das gefällt mir wirklich sehr gut. Sehr ziemlich rund. Es war dann auch eines der ersten Konzerte, die ich dann im Westen besucht habe. Das war, glaube ich, 92 oder so, dann in Hamburg. Und das war toll, wie dieser Herman Van Veen da allein auf der Bühne stand und seine Lieder gesungen hat und alle ergriffen hat. Wirklich sehr bewegend.
Und Herman Van Veen gehörte offensichtlich zu denjenigen Künstlerinnen und Künstlern aus dem Westen, die in der DDR auch erlaubt waren, sodass man sich auch in die Schlange stellen konnte, ganz legal.
Ja, genau. Das war erlaubt. Also ein paar waren ja erlaubt, ein paar, also die meisten ja eher nicht. Aber das leicht Subversive hatten wohl die DDR-Leute da nicht gehört, seinen Song. Weil da geht es ja eben auch immer wieder um Freiheit. Jetzt in dem Song gerade um Leute, die ihren Mund aufmachen. Das war ja sonst eher nicht erwünscht, aber das haben die dem irgendwie durchgehen lassen.
Eine schöne Erinnerung. Sie erinnern sich auch in Ihrem Buch, Dunkeldeutschland heißt es und ist gerade erschienen. Da gehen Sie zurück in Ihre eigene Geschichte. Sie sind in der DDR geboren. Sie sind Journalist. Sie waren es auch schon in der DDR-Zeit. Auch da haben Sie schon geschrieben und sind dann 1989 über Ungarn, im Prinzip kurz vor der Wende, kann man sagen, in die BRD ausgereist, in die damalige. Und jetzt geht dieses Buch, und es trägt autobiografische Züge, zurück auch in die eigene Kindheit. Gehen wir mal rein in die Story von Dunkeldeutschland. Da geht's ja, startet in einem Krankenhauszimmer, sehr bewegend. Da ist eine Frau, die hängt an Apparaten, liegt im Koma. Sie schwebt zwischen Leben und Tod, und ihr Bruder, der also sie vor kurzem gar nicht kannte, der sitzt da. Anhand dieser Situation geht er also zurück auch in seine eigene Vergangenheit. Wie geht's weiter?
Er erzählt ihr sein Leben, denn die Ärzte haben ihm gesagt, er soll bitte mit der Frau reden, damit sie vielleicht in ihr Leben zurückkehrt, aus dem Koma zurückkommt. Und sie hatte ihm auch geschrieben, diese Frau, hat also seine Schwester, die er vorher nicht kannte, hatte ihm geschrieben und sie hatten sich eigentlich getroffen an dem Tag davor oder das war ihr Ziel und dann gab es einen Unfall. Die Frau wurde von einem Auto angefahren im Restaurant und ja, er erzählt ihr halt sein Leben und er stockend, weil er ist das gar nicht gewohnt, dass jemand ihn fragt nach seiner Vergangenheit und dann wird er immer gesprächsfreudiger und schließlich sogar so ein bisschen übergriffig, aber mehr will ich jetzt gar nicht so verraten. Nur so viel, diese Schwester mütterlicherseits, die ich erst vor wenigen Jahren kennengelernt habe, die gibt es auch wirklich.
Sie gehen da wirklich sehr, sehr nah auch an sich selber ran. Jetzt gehen wir mal vielleicht raus aus dem Buch. Sie haben es gerade erwähnt, diese Schwester, die gibt es wirklich. Wie schwierig war das? Also Sie haben ja diese Emotion, Ihre Schwester, die Sie vorher nicht kannten, dann offensichtlich selbst erlebt und wissen, wie es ist. Wie bringt man das in so ein Buch rein? Geht das ganz natürlich? War das ein Vorgang, wo Sie gesagt haben, ich muss das schreiben, das geht gar nicht anders?
Also mit diesem Thema DDR bin ich schon jetzt eigentlich seit meiner Flucht 89 schwanger gegangen, dass ich das irgendwie aufschreiben müsste. Ich hatte kurz nach meiner Flucht, auch 89, dann mal so zwei Seiten fürs Hamburger Abendblatt geschrieben und dachte so, das war's. Aber dann sagten Leute, Freunde immer wieder zu mir, Mensch, deine Geschichte ist so spannend, du musst darüber ein Buch schreiben. Und ich habe immer gesagt, nee, mache ich nicht, ich habe eigentlich nichts zu erzählen und das ist doch alles auch so banal und so. Also das kam mir irgendwie so normal vor. Und als dann aber vor 3 Jahren ungefähr diese Schwester, die nur ein Jahr jünger ist als ich, plötzlich in mein Leben reinkrachte, war das der Auslöser, doch dieses Buch zu schreiben. Also wir haben uns getroffen und sie wollte halt vieles von mir wissen, wie mein Leben war und ich wollte natürlich auch von ihr wissen, wie ihr Leben war. Und als ich ihr mein Leben erzählte, war sie so, also geschockt ist vielleicht jetzt übertrieben, aber es geht in die Richtung. Also sie war sehr bewegt auch. Und mir kam es plötzlich irgendwie doch auch nicht mehr ganz so banal vor. Und dann dachte ich, Mensch, vielleicht schreibe ich es doch mal auf und vielleicht gibt es ja Leuten irgendwas, was ich erlebt habe in der DDR und wie dann auch das Ankommen im Westen für mich war.
Ich bin froh jetzt zu erfahren, dass Sie den Unfall fiktional mit eingefügt haben, offensichtlich in das Buch, dass der also nicht der Autobiografie entspricht. Wir transferieren gleich mal weiter und sprechen weiter über das Buch nach dem nächsten Stück, was Sie uns mitgebracht haben, das von Herbert Grönemeyer und stammt von seinem Kultalbum von Bochum und das Stück heißt Jetzt oder nie.
Farben auf dem Asphalt, Wasser schlägt ins Gesicht, Mut wird sich angesungen, fast ohnmächtig vor Wut, der Gewalt entgegen. Nächtelang nachgedacht, jahrelang überwacht, tausendmal aufgegeben, alles falsch, ich will nur leben. Verstehe nur eure Autos. Sie werden dich fotografieren. Sie werden dich registrieren. Du verbaust dir dein ganzes Leben. Warum nur du? Es gibt doch so viele andere. Kämpfen für ein Land, wo jeder noch reden kann. Herausschreien, was ihm wehtut. Wer ewig schluckt, stirbt von innen. Jetzt oder nie, jetzt oder nie mehr. Jetzt oder nie, wascht ihr nur eure Autos. Es tut so gut, wenn dir die Seele brennt. Du auf die Straße rennst und du zeigst, es geht dir nicht gut. du weißt, dass du etwas tun musst. Wir werden dosiert, zensiert, Menschen achtlos diffamiert, wie eine träge Herde Kühe. Schauen wir kurz auf und grasen dann gemütlich weiter. Das Fernsehen redet uns tot. Pflanzen sterben an Atemnot. Wir warten immer zu lange. Die Zeit rennt weg. Wir müssen's angehen. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie mehr. Jetzt oder nie. Wascht ihr nur eure Autos. Es tut so gut. Und dir die Seele brennt. Du auf die Straße rennst und du zeigst, es geht dir nicht gut, dass dir der Kopf zerspringt und du weißt, dass du was tun musst. Jetzt oder nie, jetzt oder nie mehr, jetzt oder nie, verstehe nur.
Jetzt oder nie. Keiner von den Songs von Herbert Grönemeyer, die es in diese Dauerschleifen im Radio geschafft haben, der befindet sich auf seinem Album Bochum, das wir alle kennen aus den 80er Jahren. Bei mir im Studio ist Udo Taubitz, der ist Journalist und Schriftsteller. Er schrieb ein Buch, das heißt Dunkeldeutschland, ein autobiografischer Roman über eine Kindheit in der DDR. Und Sie schreiben auf Ihrem Einband, Herr Taubitz, vom Fremdsein im eigenen Land. Können Sie uns darüber mal zwei Sätze sagen? Wie ist das eigentlich, wenn man sich fremd fühlt im eigenen Land?
Ja, es ist so ein bisschen wie dieser Grönemeyer-Song. Jetzt oder nie, man will irgendwas machen und läuft aber ständig gegen Wände. Ich hatte immer das Gefühl, ich will irgendwas bewegen. Also ich wollte als Kind schon Journalist werden, habe doch ein bisschen als Jugendvolkskorrespondent schon geschrieben, als ich so in meinen Teenie-Jahren war. Bis zu meinem ersten kritischen Artikel und dann bekam ich Schreibverbot.
Darf ich fragen, was haben Sie da geschrieben damals? Warum bekamen Sie Schreibverbot in der DDR?
Das war eine ganz banale Sache. Ich habe eine Glosse geschrieben über ein Ferienprogramm an unserer Schule, an meiner Schule. Und dann wurde ich mitten aus dem Unterricht rausgeholt, dann Direktorenzimmer geführt. Da saß der Redakteur der Lausitzer Rundschau, für die das damals war, und mein Direktor und mein Klassenlehrer, und dann haben die da so ein kleines Tribunal veranstaltet und hinterher gesagt, der Redakteur, ich werde nie wieder für die Lausitzer Rundschau schreiben und auch für kein anderes Blatt mehr. Also in der DDR, na klar, es gab ja gar keine andere Möglichkeit. War eigentlich keine große Sache. Ja.
Was hat das, ja, jetzt nach 30 Jahren wahrscheinlich keine große Sache, damals aber sicherlich was einen zutiefst auch geprägt hat. Also in so einer Phase, wenn man gerade motiviert beginnt, seiner Leidenschaft nachzugehen.
Ja, genau. Und ich habe schnell gemerkt, immer wenn es spannend wurde, wenn ich was wirklich wollte, wenn ich für irgendwas gebrannt habe, dann wurde ich ganz schnell ausgebremst. Also nachdem klar war, ja, ich werde nicht Journalist, weil ich durfte auch mein Abi nicht machen, Ich wollte Kameramann werden, das ging deswegen auch schon nicht mehr, weil ich das Abi nicht machen durfte. Dann wollte ich halt Fotograf wenigstens werden, aber auch das hat das Berufskomitee oder wie auch immer das hieß, verhindert. Und ich durfte dann Fachverkäufer werden, als einziger Junge zwischen lauter Mädels. Es war so eine kleine Strafe, glaube ich. Und ich habe halt dann schnell gemerkt, Ende Gelände. Also hier kann ich nichts werden, hier kann ich mich nicht enthalten. Und mit 16 war klar, ich muss da raus, weil sonst passiert nichts mehr in meinem Leben. So richtig.
Also anhand Ihrer Biografie beschreiben Sie dann auch wirklich dieses ungeklärte Verhältnis auch zum eigenen Land. Glauben Sie, jetzt wo Sie ja auch Westdeutschland, das es ja in der Form gar nicht mehr gibt, auch sehr gut kennen, da Sie ja seit 1989 auch in Deutschland, in Westdeutschland gelebt haben. Sie leben in Hamburg. Gibt es in Westdeutschland oder im ehemaligen Westdeutschland vielleicht auch ähnliche Biografien? Also haben Sie auch gehört von Leuten, die sagen, auch im Westen konnte man im eigenen Land fremd sein?
Das gibt es bestimmt. Es gibt sicherlich auch Leute, die vielleicht deutlich unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil ihre Eltern das verhindern oder weil sie vielleicht den falschen Umgang haben, vielleicht dummerweise in einem sogenannten sozialen Brennpunkt leben oder was auch immer oder vielleicht mit Drogen in Berührung kommen und die Kurve nicht kriegen. Ich will also jetzt gar nicht jammern und sagen, die DDR hat einem alles versaut und im Westen alles super. Biografie schreibt man natürlich auch zu einem Großteil selbst, aber es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen man mehr oder weniger gute Voraussetzungen bekommt. Das ist schon sehr ungerecht und diese Ungerechtigkeiten gibt es natürlich auch in der im jetzigen Deutschland. Ja, es heißt ja immer so schön, wie weit man kommt, hängt davon ab, welche Leute man kennt, vor allem, dass die Noten jetzt so gar nicht so entscheidend sind. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, wenn ich hier wirklich etwas will, kann ich mich anstrengen und es ist doch vieles möglich. Das ist schon ein großer Unterschied zur ehemaligen DDR. Das war einfach ein autoritärer Staat, der eben alles gelenkt hat und wo man halt als Individuum wenig zählte. Also man sollte ja sich der Gemeinschaft unterordnen. Und diese Gemeinschaft, das ärgert mich ein bisschen, wird ja heute oft besungen, ja, diese Ostgemeinschaft. Und ich frage mich dann immer, was ist denn eine Gemeinschaft wert, wenn das Individuum sich aufgeben muss?
In Dunkeldeutschland betrachten Sie genau diese Problematik anhand Ihrer eigenen Biografie. Das ist aber in dieser Form im Prinzip das erste Buch, das Sie geschrieben haben. Sie haben vorher ganz andere Sachen gemacht, abgesehen von Ihrer journalistischen Arbeit, Sie da unter anderem auch für den Spiegel und Stern und auch Financial Times geschrieben haben, aber auch Radiobeiträge gemacht haben, haben Sie aber sonst auch Kinderbücher geschrieben. Und zwar ganz spezielle Kinderbücher, die sich auch mit veganer Ernährung beschäftigen. Wenn man jetzt zurückgeht zu Dunkeldeutschland, also da sind Sie ja nochmal einen ganz anderen Weg gegangen. Ich nehme an, bewusst, was soll Ihr Buch für die Leserin, den Leser vielleicht klären? Dieses ungeklärte Verhältnis zwischen Ost und West, von dem ja so oft die Rede ist, auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Ich glaube, ich möchte gern, dass Ost und West ins Gespräch kommen. Das ist mir wichtig. Also ich will auf diese Sprachlosigkeit hinweisen. Ich kann sie natürlich nicht beenden, aber ich kann, indem ich meine eigene Geschichte erzähle und mich da ja auch ein Stück weit nackig mache, diesen Prozess vielleicht mit anschieben. Und Josef Beuys hat mal gesagt, Biografie ist mehr als nur eine rein persönliche Angelegenheit. Und das habe ich beim Schreiben auch gespürt, dass es dann eben nicht nur meine eigene kleine Geschichte ist, sondern dass die eben für mehr steht. Also ich als Vertreter so ein bisschen für eine Generation in der DDR, groß geworden, 70er, 80er Jahre, die völlig desillusioniert schon war, weil man sah ja, dass rundum alles irgendwie blöd war, die in diesen autoritären Strukturen aufgewachsen ist, die bis heute ja total nachwirken. Ja, also auch die Lehrer, die danach noch dann unterrichtet haben, die sind ja alle in diesen Strukturen aufgewachsen. Und ich fände es schön, wenn darüber mehr geredet wird, wenn die Leute darüber ins Gespräch kommen, im Osten aufarbeiten und im Westen einfach mal hinhören, warum sind denn vielleicht die Ossis so, wie sie sind. Also manchmal werden die ja so ein bisschen wie komische Zootiere betrachtet im Westen. Aber es hat natürlich auch Gründe, dass der Osten zum Beispiel anders wählt als der Westen.
30 Jahre Wiedervereinigung, ein kleiner Beitrag zur ich nenne es mal Völkerverständigung, ist ein schöner und spannender Roman von Udo Taubitz. Er heißt Dunkeldeutschland, erschienen ist er bereits im September und im Buchhandel und natürlich auch online zu haben. Herr Taubitz, Sie sind ja, ich hatte es ja erwähnt, Journalist. Sie haben 3, 4 Kinderbücher geschrieben, die sich mit veganer Ernährung beschäftigen.
Also es sind 4 Kinderbücher, 2 davon beschäftigen sich, also eins eigentlich. Eins beschäftigt sich wirklich mit der veganen Ernährung. Da wird ein Junge vegan. Eins, Schweinchen schlau heißt das. Da geht es darum, dass so ein Schwein den Bauern, der den Papa verwursten will, überredet, den Papa doch nicht zu schlachten. Und die beiden anderen sind ganz normale Kinderbücher. Eins heißt Ben Beamer ab ins All, da geht es um den Kinderplaneten, wo die Kinder das Sagen haben und die Eltern sind nur noch die Dienstboten. Und dann gibt es noch Nelly und der Neidwichtel, das ist eine Weihnachtsgeschichte. Da geht es um dieses Gefühl, das wir alle kennen, das in uns allen manchmal bohrt, halt der Neid.
Sie scheinen sich mit Kindern tatsächlich auch zu beschäftigen. Sie haben auch selbst 3 Kinder und in Ihrem Buch Dunkeldeutschland geht es ja um Ihre eigene Kindheit. Wenn Sie jetzt so auf sich als Vater schauen mit Ihren 3 Kindern, was versuchen Sie anders zu machen, als Sie jetzt selbst erlebt haben als Kind?
Also erstmal bin ich überhaupt da. Mein Vater habe ich nie kennengelernt. Ich war sozusagen ein Unfall. Er hatte nebenbei noch eine andere Familie und wollte mich auch nie kennenlernen. Also und das ist schon mal ein großer Sprung für mich, dass ich überhaupt meine Kinder erlebe und die mich erleben.
Auch das kommt natürlich im Buch zur Sprache, ne? Also dass auch in der Geschichte des Protagonisten gibt es auch diesen Vater, der ihn nicht treffen will.
Genau. Und das steht für mich aber auch für mehr, auch so ein bisschen diese Vaterland. Losigkeit, ja. Also wir Schreiber versuchen ja mal alles noch ein bisschen aufzuwerten und noch Größeres daraus zu ziehen. Und dann versuche ich halt, meine Kinder so zu erziehen, dass sie sich zu kritischen und gleichzeitig fröhlichen Menschen entwickeln können und versuche, ja, dass sie auch nett zu sich selbst und zu anderen sind, auch zu Tieren, deswegen auch mit dieser Bücher, in denen es um unser Verhältnis zu Tieren geht, weil da gibt es auch Strukturen, die sich so ein bisschen vielleicht wiederholen für mich, so wie in der DDR Menschen behandelt wurden, werden überall auf der Welt eben ja Tiere auch behandelt, ja, eingesperrt, das wird wenig nach ihrem Wohlergehen gefragt.
Schreiben können Sie ja, Herr Taubitz, Sie sind Autor, Sie sind Kommunikationstrainer, nun, Sie haben jetzt dieses Buch geschrieben, das jetzt aber doch mal in eine andere Richtung geht. Sind Sie da jetzt auf den Geschmack gekommen? Gibt es da jetzt noch mehr von zu lesen demnächst?
Ich glaube, so schnell nicht. Also es war für mich wirklich ein langwieriges Unterfangen, dieses Buch zu schreiben. Ich bin normalerweise ein total schneller Schreiber, der die Sachen so hinrotzt. Und dieses Buch hat mich aber tatsächlich 2 Jahre Schreibarbeit gekostet. Es war schmerzhaft, das zu schreiben. Ich kam immer ganz schlecht gelaunt von meinem Schreibtisch, wenn ich wieder meine Seite mir rausgepresst hatte. Und ich muss mich jetzt erstmal erholen. Aber sag niemals nie, also wer weiß, vielleicht lege ich nochmal nach.
Für das, was Sie gerade beschrieben haben, liest es sich flüssig. Udo Taubitz, vielen Dank fürs Kommen. Sie haben ein Buch geschrieben, es heißt Dunkeldeutschland. Es ist bereits erschienen und zu haben im Buchhandel. Das sind insgesamt 254 Seiten, also machbare Aufgabe, dieses Buch zu lesen. Es hat mich sehr gefreut, war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, Udo Taubitz.
Mir ebenfalls. Vielen Dank. Danke, Herr Tassi.
Sie sind ja nicht nur einer, der gerne schreibt, sondern auch einer, der gerne singt. Und deswegen haben Sie uns ein Stück Musik mitgebracht. Und vielleicht wollen Sie uns noch ganz kurz was dazu erzählen, bevor wir es dann spielen zum Schluss.
Ja, also ganz neu habe ich auch entdeckt, dass ich irgendwie auch Lust zum Singen habe. Und singe seit einem Jahr mit 2 anderen Männern so ein bisschen vor mich hin. Und ich schreibe ab und zu Lieder um, also solche Gassenhauer. Und mitgebracht habe ich Flieg mit mir zum Mond, eine Adaption von Fly Me to the Moon von Frank Sinatra. Und ich mag diese Sinatra-Stücke unheimlich gerne singen. Die sind so wirklich energievoll, finde ich. Und es ist mir ein bisschen peinlich noch. Also es ist heute eine absolute Weltpremiere hier bei Ihnen im Pop Talk. Ich habe noch nie öffentlich gesungen und noch nie jemandem was vorgespielt. Also ja, ich versinke gerade ein bisschen im Charme, aber vielleicht...
Herr Taubitz, mit Weltpremieren sind Sie hier genau an der richtigen Stelle. Wir freuen uns, das zu spielen und es war uns auch genauso eine Freude, Sie hier im Studio zu haben. Udo Taubitz, Flieg mit mir zum Mond. Das war der Pop Talk. Am Mikrofon verabschiedet sich Nabil Atassi.
Yeah. flieg mit mir zum Mond, von mir aus auch zum Mars. Beide friedlich unbewohnt, kein Corona und kein SARS. In other words, don't wash your hands. In other words, darling, kiss me. Geflügelpest AD und schon gar kein BSE. MERS und all das andere Zeugs hinterm Mond ist passé. In other words, don't wash your hands. In other words, darling, kiss me. Frei. Kein Schlachthof weit und breit. Lass uns leicht in Liebe leben. Flieg mit, ich bin bereit. In other words, please be true. In other words, in other words, was ein Scheiß.